palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, Wochenstart, das heißt eine neue Folge Serie Amore mit mir, Mario Rica, und leider nicht mit Mario Soike. Der hütet das Bett, der ist krank, schickt ihm mal Kraft und gute Gedanken, dass er schnell wieder fit wird. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, Montag nach dem Parma-Spiel aufzunehmen, das wird aber nichts. Und ehrlicherweise so ja in den nächsten Tagen, je nachdem, wie schnell er wieder fit wird, hoffentlich ja ganz, ganz schnell, bin ich viel mit der Champions League unterwegs. Das hätte alles irgendwie also nicht reingepasst. Ich kann euch aber auf jeden Fall schon an dieser Stelle schon mal sagen, es wird am Donnerstag auch wieder eine Folge beim Rasenfunk mit der Ligatour geben. Da ist Christian Bernhard am Start, also da bekommt ihr dann auch nochmal frische Eindrücke aus Cultureland, aber dass ihr heute sozusagen nicht ganz leer ausgehen müsst, habe ich mich trotzdem mal vor das Mikrofon begeben. Und ich werde auch nicht ganz monologisieren müssen, denn Timon, den habt ihr in der letzten Folge auch schon gerne gehört. Danke da auch nochmal, auch in seinem Namen, für das ganze tolle Feedback, das es gegeben hat. Der hat nochmal zweimal geliefert, beziehungsweise sogar bei drei Spielen, bei denen er war, und seine Erlebnisse mitgeteilt. Und auch deswegen nehme ich jetzt nochmal auf, damit ihr das relativ frisch dann zu hören bekommt. Ansonsten gehen ganz liebe Grüße raus an Lollo. Danke für das nette Nikolaus-Geschenk monetärer Art, das diesen Podcast am Leben erhält. Genauso hält diesen Podcast natürlich auch den Input, den Lollo, aber auch ganz viele anderen geben immer am Leben. Bin ganz glücklich darüber, immer im Discord da mitlesen zu können und über den ganzen anderen Kanälen, über die ihr euren Input und eure Ideen und eure Gedanken zum italienischen Fußball mit uns teilt. Link zum Discord-Channel auch mal wieder in den Shownotes. Lohnt sich wirklich. Joint da mal. Das ist eine sehr feine Community, die wir da am Start haben. Dann gehen auch wieder Grüße raus an Francesco auf jeden Fall, der auch da immer sich sehr rege beteiligt und mal wieder, muss man sagen, den Folgentitel hier gesponsert hat, sozusagen. Grüße auch an Lukas Lottmeier. Lukas, Francesco hat dich so auf den letzten Metern sozusagen noch überholt. Ich fand den Vorschlag von Flotti, Cagliari gar nicht glauben, der Hellas-Wahnsinn. Wäre auch gut gewesen, aber Ballwerk Orange, vor allem weil ich in den letzten Tagen mich auch so über diesen orangen Ball aufgeregt habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Checke ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man sieht ihn auch schlecht, sei es denn im Nebel von Verona oder ganz normal bei klarer Sicht. Es macht für mich einfach keinen Sinn. Jetzt macht es für mich Sinn, auf jeden Fall nochmal mit euch den kleinen Ausflug 7 Tage zurückzugehen, weil wir hatten ja auch aufgenommen, bevor Bologna gegen Cremonese gespielt hat. Und der Folgentitel Stradivari, ja, Gazzetta und Flotti haben den sozusagen auf den Radar gebracht. Den sparen wir uns noch auf. Jamie trifft bestimmt bald nochmal, aber diese Partie hatten wir nicht besprochen und sind deswegen umso glücklicher, dass das eine Partie war, die sich Timon reingezogen hat.
Servus Mario, Servus Marius und ein herzliches Servus an die Serie Amore Community. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich 3 weitere Stadionerlebnisse einsenden werde und das werde ich auch machen, keine Angst. Es wird nicht so ausführlich wie bei Siena, was mir dann wirklich ein bisschen ausgeartet ist, und danke an das liebe Feedback. Dieses Mal sind es ein bisschen mehr die, sage ich mal, Standardvereine, die ich besucht habe. Es war ja mehr oder weniger mein erster richtiger Trip, das heißt, ich habe da ein paar Klassiker mitnehmen müssen, die in Italien schon im Stadion waren, schon mal gemacht haben. Und auch gleich ein Sorry wegen der Audioaufnahme. Ich bin wegen dem glorreichen FC Blau-Weiß Linz, der gerade sein 7. Spiel in Folge verloren hat, in Linz und habe mein Podcast-Equipment nicht dabei, muss jetzt mit dem Laptop-Mikro aufnehmen. Und das ist eher, nicht so besonders. Sollte aber trotzdem irgendwie passen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Am Montagabend gab es das erste Spiel für mich dann in der Serie A. Und das war die Partie zwischen Bologna und Cremonese. Und für mich war so klar, also generell auf dem ganzen Trip war, dass Renato Dall'Ara von Bologna das Epizentrum, weil das war das erste Stadion, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt sehen. Ich kann es eben von Bildern und war so, okay, das Stadion, das strahlt was aus, das will ich eben ja unbedingt noch machen, vor allem mit dem drohenden Abriss, Renovierung, whatever, wobei davon war nichts zu sehen jetzt, wollte ich das einfach so schnell wie möglich noch mitnehmen. Und das habe ich dann eben am Montag gemacht, gegen Cremona. Und habe dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich zum einen mal das Renato Dall'Ara noch sehe und zum anderen, dass ich einen Doppelpack von Jamie Vardy im Jahr 2025 sehen werde. War auch nicht unbedingt auf meiner Bingo-Karte, aber es war wirklich ein nettes Stadionerlebnis. Es war, das Stadion hat einfach eine Ausstrahlung, dieses große Oval. Ich bin auf der Seite gesessen, wo der Auswärtssektor ist, also eigentlich direkt neben dem Auswärtssektor. Das heißt, ich habe die Kurve, die Heimkurve von Bologna, eigentlich kaum wahrgenommen, weil es war auch so neblig, dass ich da jetzt nicht einmal so richtig viel sehen habe können. Die haben sich aber durchaus bemerkbar gemacht zwischendurch, aber durch das Ergebnis und auch durch die Umstände, Montagabend und dann auch noch eher bescheidenes Wetter, war es jetzt nicht so das absolute drunter und drüber, Tifosi-Atmosphären-Flair, sondern es war eher ein bisschen gemächlicher. Und ich bin eben direkt neben dem Auswärtsblock gesessen. Da waren so, ich hätte gesagt, 150, 200 Fans von Cremona mit dabei, die sich vor allem bemerkbar gemacht haben durch viel Fahneneinsatz. Ich habe ihre Gesänge sehr selten wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ich da genau irgendwie im toten Winkel gesessen bin und ihre Gesänge nicht gehört habe. Die Trommel habe ich teilweise gehört, und erst am Ende des Spiels habe ich sie dann eher lauter wahrgenommen. Man muss auch sagen, dadurch, dass eben kein Dach da ist, ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, da Stimmung kreieren zu können, wenn du nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, 3000 Leuten da ankommst. Zum Spiel selber, es war ein Duell anfangs, wo man dachte, okay, das wird eindeutig. Bologna war total überlegen. Cremonese hat sich sehr auf den tiefen Block konzentriert und auf das späte Gegenpressing. Aber dann hat man so die erste Phase überstanden und nach einem Stangenschuss von Orsolini haben wir gedacht, okay, es ist eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis Bologna das 1-0 schießt. Aber in der 31. Minute ist es dann einfach ein hoher Ball hinter die Kette und dann läuft, ich glaube, es war Pajero durch und schiebt den an Ravaglia, der ja im Tor ist aktuell bei Bologna, vorbei und es steht 1-0. Und Bologna ist komplett von der Rolle. 4 Minuten später war die mit dem 2-0, hat da eben ziemlich ähnlich auch, ist allein aufs Tor zugelaufen, nachdem er den zweiten Ball erobert hat und den Steckpass hinter die Kette gespielt worden ist. Und wie Jamie Vardy dann abschließt, ist natürlich perfekt durch die Beine von Ravaglia. Und die Stimmung ist dann wirklich so ein bisschen gekippt, aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gibt es dann einen Handelfmeter für Orsolini bzw. für Bologna und Orsolini macht den. Ich werde euch das Video noch schicken. Also ich habe das aufgenommen und das sollte man dann auf Instagram vielleicht sehen können. Hoffe, dass die Qualität besser ist als bei den Videos aus Siena. Instagram hat da ein bisschen was gepfuscht. Und dann ist eigentlich so die Atmosphäre recht angenehm gewesen, so ein bisschen so aufbruchstimmungsmäßig. Sie sind nur ein Tor hinten. Und ich habe mir gedacht, okay, da geht noch was. Aber direkt nach Wiederanpfiff ist es erneut Jamie Vardy, der dann das 3:1 erzielt. Es ist ein Querschläger aus der eigenen Reihe, der auf rechts außen gespielt wird von Cremonese. Und der Außenstürmer von Cremona, der nimmt den Ball gar nicht an, sondern spielt den One-Touch rein ins Zentrum und der kommt dann so halb hoch. Ravaglia macht sich schon ready, dass er den Ball aufnimmt. Und Jamie Vardy kommt mit extrem viel Tempo, läuft quasi dem Innenverteidiger, der ja für ihn zuständig ist, komplett weg und spritzt dann kurz bevor Ravaglia den Ball greifen kann, dazwischen und muss dann eigentlich nur mehr ins Tor einschieben und es steht 3:1. Und ja, das war einfach das Spiel, das sehr unerwartet war. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dann mit dem Rückstand und vor allem mit dem 3:1 war es bei Bologna klar, die haben jetzt einfach nicht die Körner dafür, die haben doch relativ viele Spiele jetzt gehabt, dass sie da sich nochmal aufbäumen und Cremonese hat es halt einfach knallhart und effektiv durchgespielt. Es gab dann noch eine Riesenchance, das war wirklich so der Miss of the Season. Ich glaube, es war Terracciano, der aus 3 Metern den Ball über das Tor buxiert aufs leere Tor. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und es gab dann, glaube ich, noch zwei Stangenschüsse. Einmal von Bologna, einmal von Cremona. Und ja, es war wirklich ein unterhaltsames Spiel an einem Montagabend. Und ich muss sagen, dass Dallara, das hat einfach Flair. Und ich kann es jedem nur empfehlen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es. Und wenn ihr es schon gemacht habt, fahrt es nochmal hin. Und ja, vielleicht auch noch ein Spiel, wo ein bisschen mehr Auswärtsfans mitfahren dürfen oder können. Trotzdem auch nochmal, ich habe weniger erwartet von Cremonese, dass da ja trotzdem dann am Montagabend so viele Leute mitgekommen sind und dann auch noch belohnt worden sind. Das war schon eine ganz coole Stimmung.
Ja, ganz fantastisch. Auch ohne Podcast-Besteck hört man da gerne zu, mein lieber Timon. Dallara, ja, muss ich auch noch machen tatsächlich. Habe ich auf dem Zettel, wird noch abgehakt. Cremonese, was soll man noch sagen, ne? Die haben jetzt am Wochenende auch wieder gewonnen. Das ist tatsächlich, nachdem es ein kleines Zwischentief gab, würde ich mal fast behaupten wollen, der sichere Weg in Richtung Klassenerhalt, was die da auf die Beine stellen. Und bevor ich allzu viel Zeit verliere, hören wir doch einfach direkt wieder den Timon. Das war ja englische Woche, es war Pokal und da hat er einen sogenannten Doppler gemacht.
Ich melde mich noch ein letztes Mal mit zwei weiteren Stadienerlebnissen, wo ich mich vielleicht auch noch unbeliebt machen könnte in der Community. Aber ich will noch mit einem kleinen Höhepunkt der ganzen Tour dienen. Und das war das Spiel am Mittwoch zwischen Atalanta Bergamo und Genua in der Coppa Italia. Das war um 15 Uhr und war für mich jetzt aus Hopper-Sicht das absolut perfekte Spiel. 15 Uhr ist eben Atalanta und dann um 21 Uhr das Spiel von Inter gegen Venezia. Und dann einfach die beiden Stadien mitnehmen zu können und beide Spiele in voller Länge zu sehen, das war absolut perfekt. Haben aber schon gedacht, naja, das wird ein ziemlich anstrengendes Spiel, da wird kaum was los sein. Um 15 Uhr am Mittwoch wird jetzt auch im ja fußballverrückten Bergamo trotzdem jetzt nicht das Stadion voll sein. Ich sollte recht behalten, dass das Stadion nicht voll war, aber stimmungstechnisch war es absolut empfehlenswert und ein richtig, richtig geiles Spiel zum Anschauen. Denn Genua ist mit einigen Leuten angekommen. Ich hätte es einfach mal so geschätzt, so 300 Leute, 400 Leute waren es und wirklich 100% Mitmachquote. Da sind sehr viele Fahnen mitgenommen worden, sehr viele Zaunfahnen auch. Und da wurde die ganze Zeit supported. Und das an einem Mittwoch eben 15 Uhr, das war nicht unbedingt erwartbar. Und die haben sich auch richtig gut präsentieren können. Denn Atalanta hat beschlossen, die ersten 15 bis 20 Minuten zu boykottieren. Es gab ein großes Spruchband in der Kurve, wo quasi drauf stand, also ich kann es euch wortwörtlich vorlesen, auch wenn mein Italienisch fürchterlich ist, La partita alla tre Lega Calcio non era questo che intendevamo. Was, glaube ich, einfach übersetzt so viel bedeutet wie das Fußballspiel um 15 Uhr gemeint waren auf den Liga-Alltag und eben nicht an einem Mittwoch, wo es halt dann sehr schwer ist, auch hinzukommen. Und das Ganze hat man dann eben noch mit einem Boykott verbunden, um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu bekommen. Und der Boykott hat auch ziemlich gut funktioniert, denn Genua war dann die ersten 15 Minuten total tonangebend und ich habe mir gedacht, na, schaut doch gar nicht so verkehrt aus. Und pünktlich, wie die Ultras sich bereit gemacht haben, auf der Heimseite wieder den, ja, klassischen Support aufzunehmen, köpft Jim City das 1:0 und ab dem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich gelaufen. Es gab dann noch einen Stangenschuss von De Ketelare, Bergamo hat das Spiel absolut dominiert und in der 35. Minute ist es dann nochmal bitterer worden für Genua. Dann gab es eine rote Karte für Espulsione, der eine klare Torchance verhindert hat. Ich würde sagen, man hätte da auch ein Dunkelgelb geben können, beide Seiten waren aber vertretbar. Oder bei den Entscheidungen, das war so ein bisschen im Graubereich. Und der ist nämlich einfach nach dem Tiefpass nicht hinterhergekommen und hat da den Bergamaschi von hinten umgerissen. Es war jetzt aber nicht so, dass er das quasi direkt vom Tor war, sondern es war schon noch ein bisschen außerhalb vom 16er. Und ja, es war schon eine Entscheidung, die okay ist, aber die man auch vielleicht etwas anderes ja zeigen hätte können. Und dadurch ist halt auch der Spielfluss komplett kaputt gewesen. Die Partie hat dann ein bisschen so dahin geplätschert. Genua hat sich komplett aufs Verteidigen konzentriert, aber hat nach vorne gar nichts mehr machen können. Und Atalanta Bergamo hat einfach im Stile einer Topmannschaft die Genueser dann zerdrückt. In der zweiten Halbzeit ist es dann Dejron gewesen, der in der 54. Minute aus 18 Metern einen Direktschuss abgenommen hat und den richtig schön reinknallt, ein wunderschönes Tor. Und erst so dann in der 82. Minute dann das 3:0 durch Pasalic, nachdem ein Schuss von Skamaka zum Querschläger wird und er den einfach nur mehr reingrätschen muss, sich dabei aber auch, glaube ich, in einer ziemlich intimen Gegend verletzt, weil er gegen die Stange gekracht ist. Und in der 91. Minute ist es dann das 4:0, eine flache Flanke nach einer Ecke, dann duckt sich der Bergamaschi weg unterm Ball, der Ball wird geblockt und fliegt, ja, springt er nochmal auf, es gibt einen Zweikampf im Strafraum für den Kopfball und Ahanor, glaube ich, hieß er, der ja, köpft ein, es gibt eine Weltklasse Parade von Benjamin Sigrist, der im Tor steht, fliegt, also steigt auf, lenkt den Ball an die Querlatte, aber der Ball, der, ja, fliegt quasi so ein bisschen rückwärts, ja, springt nochmal auf und dann dreht er sich ins Tor rein. Pasalic hat da einfach ja, den Ball noch abgeschirmt, damit das Tor eben dann auch erzielt wird und er nicht den Scorer wegnimmt, sondern Ahanor dann das Tor bekommt. Und damit war dann auch der Trip nach Bergamo fertig. Absolute Empfehlung, auch die Stadt wahnsinnig schön. Und das Stadion, muss ich sagen, ich bin kein Neubau-Fan grundsätzlich, aber dieser Neubau, der hat wirklich ganz gut funktioniert. Es ist kein größenwahnsinniges Stadion, 25.000 Plätze, glaube ich, hat's. Und ich glaube, das passt auch für die Größe von Atalanta. Und auch hier waren, ich hätte es einfach mal so geschätzt, so zwischen 15.000 und 18.000 Leute, was für Mittwoch 15 Uhr echt stark ist. Und auch der Support war ordentlich und man hat aber gleichzeitig auch nicht jetzt alles wegbetoniert und eine komplett neue Arena hingestellt, sondern vor allem auf den Längsgeraden, auf den Längsseiten gibt es eben noch die klassische Fassade und damit ist auch irgendwie so ein bisschen die Identität der alten Spielstätte noch gegeben. Ich muss aber sagen, ich habe das alte Stadion nie gesehen gehabt und auch nie Besuch gehabt, dementsprechend kann ich da jetzt auch nicht direkt vergleichen. Ich finde es aber ganz gut gelöst, weil es eben jetzt nicht ein, ja, ein größenwahnsinniges Stadion für 40.000 Leute ist, was dann halt immer zur Hälfte leer ist, sondern eben ein feines Stadion, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass eben in Spielen, die vielleicht knapper sind, durchaus auch eine hitzige Stimmung reinkommen kann. Und dann will ich gleich überleiten auch damit zum zweiten Stadionerlebnis, das mich absolut enttäuscht hat. Ich will es auch gar nicht so ausführlich machen, aber ich werde mich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Inter-Fan unbeliebt machen. Wobei ich ganz klar sagen will, das bezieht sich nicht nur auf Inter, sondern wahrscheinlich auch auf den AC Milan. Ich habe halt Inter gesehen in dem Fall, denn das San Siro, das war das letzte Stadion auf meiner Liste und das war am Abend gegen Venezia und es gab ja eh, glaube ich, schon mehr als genug Stadionerlebnisse aus dem San Siro. Es hat halt einfach, wie ich davor gestanden bin, beziehungsweise aus der U-Bahn rausgegangen bin, eine ja unfassbare Aura, dort vor diesem Stadion zu stehen. Und es lässt einen ziemlich ehrfurchtsvoll nach oben blicken. Aber vieles von dieser Aura und von dieser Magie hat es, ehrlich gesagt, mit dem Spiel verloren bei mir. Weil, ja, ich bin 45 Minuten vor dem Spiel reingegangen und habe gemerkt, ich bin vielleicht auch zu alt. Gut, ich bin 23, also eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Aber es war ein Event-Charakter, den das Ganze gehabt hat, der mich komplett abgestoßen hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich war bis jetzt noch nicht bei so vielen Weltclubs in dem Sinne. Ich war mal bei Tottenham, da war es ähnlich, aber da hat das Stadion einen anderen Charakter, dadurch, dass es eben ein kompletter Neubau ist und dann ist es alles so schickimicki-mäßig. Und das San Siro hat eben diesen Charakter von selber heraus. Und wenn ich dann im 2-Minuten-Takt vom Stadionsprecher, der die ganze Zeit von Dubstep unterlegten Remixes von irgendwelchen Liedern mich auffordert, dass ich die Taschenlampe schwenken soll und dann werden irgendwelche Lieder oder Melodien von Liedern hinterher gesungen, die jetzt aber nicht irgendwie was mit Inter zu tun gehabt haben. Dann gibt's eine ja, Rauchshow und Lichtershow und einen extra Countdown, wenn die Mannschaft aufs Feld kommt, aber nicht bei Spielbeginn, sondern beim Aufwärmen. Und im 2-Minuten-Takt wird dann aufgefordert, man soll jetzt bitte klatschen und man soll das machen und jenes machen. Das hat einfach, also ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, aber es hat mich einfach überhaupt nicht ja, gecatcht. Und das hat mir ehrlich gesagt sehr viel Lust genommen. Besser gefallen hat mir der Auftritt des Auswärtsmobs. Venezia ist so mit 1500 Leuten circa gekommen. Die haben auch ordentlich Stimmung gemacht. Sie waren auch sehr bemüht am Feld. Man hat aber dann einfach nach 20 Minuten gemerkt, okay, Inter spielt das runter. Ich war auch von der Lautstärke überrascht. Die Interkurve war ja sehr karg gefüllt und trotzdem war die Lautstärke sehr ordentlich. Ich habe mich auch schon darauf eingestellt gehabt. Ich glaube, es waren so am Ende 35.000 Leute da. Ich habe mich auch eingestellt gehabt darauf, dass es ja ungefähr so ausschauen wird. Das ist auch an sich kein Problem. Aber eben mit dieser ganzen Halbzeits- und Vorspielshow hat es mir einfach wirklich überhaupt nicht gecatcht und muss ich ehrlich gesagt nicht mehr haben. Und am meisten, ich meine, das ist vielleicht auch unfair und ich setze mich da jetzt ein bisschen auf einen hohen Ton als wahrer Fußballfan unter Anführungszeichen, aber vor mir sind ein paar ja, Leute gestanden oder gesessen, die halt dann während dem Spiel gleichzeitig noch Bilbao gegen Real Madrid geschaut haben. Und ich habe einfach gemerkt, dieser ja, Champions League Fußball, Super League-Vereine mehr oder weniger, dieser Kosmos, der holt mich einfach nicht ab. Und ich glaube, das war auch mein letzter Besuch im San Siro. Trotzdem, ich habe es gemacht. Ja, ist ja auch eine Erfahrung. Und ich würde sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es ist trotzdem einfach für den Anblick, wenn man da reingeht, wenn man die Stufen hochgeht und sich denkt, naja, irgendwann müssen wir nicht oben rauskommen. Für den Effekt ist es schon wert. Ich habe nur 7 € fürs Ticket gezahlt, weil die Preise so heruntergesetzt waren, wegen eben Coppa Italia an einem Mittwoch. Und ein kleiner Nachtrag noch zu Siena. Ich habe für das Ticket 25 € damals gezahlt. Das war richtig happig für Serie D, wohlgemerkt. Es gab auch Auswärtsfans. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Serra Vase, glaube ich, hießen die, oder Serra Vezza. Die waren aber auch auf der Haupttribüne zu Hause. Das waren so 50 Leute, hätte ich gesagt. Die haben jetzt nicht Stimmung gemacht, aber die sind überall mitgefahren, mehr oder weniger. Also es waren einfach alles Fahrer, aber keine Ultras in dem Sinne oder sowas, sondern einfach eine Gruppe, die sich halt die Spiele anschaut und die sind dann eben auch quasi im neutralen Sektor gesessen. Und ja, dann war's das. Ich denke mal, ich werde mich für längere Zeit nicht melden mit Stadionerlebnissen, denn das hat auch im Geldbörsel ein bisschen wehtan. Und ja, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß. Ich hoffe, meine Stadionerlebnisse haben das Ganze ein bisschen bereichert. Und danke, Mario und Marius, für den Einblick, den ich bekomme in den italienischen Fußball. Und vor allem habe ich auch meine Liebe zum Calcio entdeckt. Also es ist wirklich, ich will wieder nach Italien, ich will wieder Spiele schauen. Ich bin ganz ehrlich.
Grazie mille, Timon. Schön, dass du uns mit auf deine also erste richtige Fußballreise nach Italien genommen hast. Content dazu dann auf jeden Fall auch noch auf unserem Insta-Channel, Serie Amore-Podcast. Danke für die ganzen Einsendungen und die lieben Worte. Das hat mir großen Spaß gemacht, sich das anzuhören. Viel größeren Spaß als mein eigener Coppa Italia-Ausflug unter der Woche. Hatte ja Donnerstag dann noch das in Anführungszeichen Vergnügen. Lazio gegen Milan zu machen. Das war erste Halbzeit bodenlos. Also in diesem Pokalwettbewerb dann auch noch mit dieser Regelung, dass es nach 90 Minuten direkt Elfmeterschießen gibt, hat man das Gefühl, dass man einige Teams auch einfach direkt den Ball auf den Punkt legen lassen könnte und dann das Ding einfach ausschießen. Schön war auf jeden Fall auch noch, bleibt in Erinnerung von der Runde zumindest, dieser Abstoß ins Tor, wie es Lukas Lottmeier genannt hat, bei Vanja Milinkovic-Savic. Oh, apropos Milinkovic-Savic, da ist mir noch ein Video untergekommen. Sergej war beim Spiel von Lazio gegen Milan in der Kurve, hat da ja dann den Viertelfinaleinzug miterlebt. Eine spannende Geschichte, die oder Statistik, die da noch in meinem Kopf geblieben ist. Lazio hat es jetzt geschafft, 15 der letzten 16 Achtelfinals zu überstehen und immer eine Runde weiterzuziehen. Also vielleicht gibt es ja da das Finale im heimischen Olympico. Was ist jetzt vom Wochenende hängen geblieben? Vor allem natürlich die erste Niederlage Luciano Spallettis als Juve-Trainer. Es war eine verdiente. Also Napoli, die klar bessere Mannschaft, im Endeffekt schon fast frech, dass Juve da zwischenzeitlich nochmal kurz zum Ausgleich gekommen ist, auch wenn das Tor von Yildiz wunderbar herauskombiniert wurde. Aber das war auf jeden Fall richtiges Statement von der Conte-Truppe. Ist jetzt wettbewerbsübergreifend der 5. Sieg in Folge. Wirklich mehr als stabil. Bin mal gespannt, wie es dann jetzt unter der Woche auch in der Champions League aussieht. Und an der Tabellenspitze ist es deswegen ja auch so ein Statement. Klar, Milan hat jetzt noch nicht gespielt, da ich hier diese Takes aufnehme. Aber die Roma, ja, bei Cagliari verloren. Da bleibt vor allem die Auseinandersetzung zwischen Hermoso und Folorunchu hängen und die Daniel Bayer Gedächtnisgestik von Folorunchu hat sich danach auch noch entschuldigt. Ja, das Ganze ging ja davor los. Ich glaube, auch ein richtiger Assi-Move von Hermoso, als Cagliari da den Ball ins Ausspielen will, dann einfach da den Angriff einzuleiten. Das hat mich aber auf jeden Fall abgeholt. Sowas gucke ich mir immer ganz gerne an. Und ansonsten, ja, Lazio Bologna 1-1. Das Hellas-Ding bleibt auf jeden Fall hängen gegen Atalanta. Also in der Partie, erstens haben wir fast nichts gesehen. Ne? Das war das Thema mit dem Ball und dem Nebel. Aber auch Atalanta wieder eine Chancenverwertung an den Tag gelegt. Mamma mia. Und Hellas mit ganz, ganz wichtigen 3 Punkten. Inter, das souverän Como geschlagen hat. Oh, da habe ich mir irgendwie noch eine Bookmark gesetzt bei Opta Paolo. Und zwar, wartet kurz, Lautaro Martinez. Como ist der 30. Gegner in der Serie A, gegen den Lautaro seit der ersten Saison mit Inter 2018-19 getroffen hat. Also diesen Meilenstein hat noch kein anderer Spieler in Europas Top 5 Ligen sozusagen bestritten. Krasser Stat, wie ich finde. Und ansonsten, oh ja, die Fiorentina. 25 Punkte weniger als letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt bei Sassuolo verloren. Und die kassieren Standard-Gegentore en masse. Also das ist wirklich bemerkenswert, besorgniserregend, was da bei der Viola passiert. Jetzt freue ich mich tatsächlich, dass wir trotzdem noch irgendwie ein bisschen was für euch auf die Ohren zustande bekommen haben. Freue mich auf die Champions League Woche, die Europa League Spiele habe ich jetzt erstmal nicht ganz so auf dem Schirm. Ich freue mich, dass ich mich um Atalanta kümmern darf in der Konferenz am Dienstagabend. Da hat auch noch Inter Liverpool zu Gast. Höchst spannende Ausgangssituation auf jeden Fall. Napoli ist bei Benfica am Start. Juve eigentlich mit einem Must-Win gegen Paphos. Und am kommenden Wochenende der Serie A, über das ich dann hoffentlich auch wieder mit Marius sprechen kann, haben wir unter anderem dann den Banger Bologna-Juventus und Montagsspiel Roma-Como. Napoli ist bei Udinese zu Gast. Die Fiorentina gegen Hellas. Dass das mal so ein 6-Punkte-Spiel im Abstiegskampf werden würde, ja, hatte ich jetzt auch nicht so richtig auf meiner Bingo-Karte. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Nochmal ganz, ganz herzliche Genesungswünsche gehen raus an Marius. Den überrasche ich jetzt sozusagen ein wenig damit, dass ich trotzdem einfach noch aufgenommen habe. Und vielleicht macht ihn das ja gesund. Und vor allem, dass ihr ihm ein paar gute Wünsche gedanklich rüber wachsen lasst. Nochmal der Hinweis. Donnerstag Rasenfunk-Liga-Tour mit Christian Bernhard dann zur Serie A. Immer sehr hörenswert, auch mal um so einen kleinen Einblick in die anderen Ligen zu bekommen. Checkt mal den Discord-Channel aus. Würde mich freuen, wenn es da noch mehr werden. Und ansonsten dann nächste Woche hoffentlich wieder in vollständiger Besetzung. Liebe Grüße, bis dann.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo.